Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Text vorlesen aus Lukas 9, Vers 28 bis 36 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus: Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon.
Danke, Melanie. Mein Name ist Ruben. Ich bin Pastor in Ausbildung dieser Gemeinde und freue mich, heute predigen zu dürfen. Ich möchte heute mit einem Bild starten. Dieses Bild ist entstanden, als meine Frau und ich noch studiert haben. Und es war Prüfungszeit. Wir waren irgendwie völlig im Stress und nur am Lernen eigentlich von abends bis morgens. Und man ist irgendwie so richtig durch. Und dann hat meine Frau Blumen entdeckt in einem Gemeinschaftsraum an unserer Hochschule. Und die sahen so aus. Und ihr könnt euch jetzt denken, mit welcher Blume sie sich am besten identifizieren konnte. Kleiner Tipp, es war die hier. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass ihr wie so eine Blume den Kopf auf dem Boden habt. Ich würde jetzt sagen, da bin ich gerade nicht, aber häufig so in diesem so ein bisschen Hängemodus kann ich mich auch gut wiederfinden. Ob mit dem Gesicht auf dem Boden oder einfach nur ein bisschen rumhängen. Diese Blumen sehen irgendwie belastet aus. Die sehen nicht so ganz fit, nicht so richtig lebendig. Irgendwie ist das so ein bisschen, ja, durch, was sie da machen. Und so ist das vielleicht auch häufig so im Alltag. Also mir geht das häufig so, dass irgendwie es jetzt nichts super Schlimmes, aber so richtig fit bin ich dann auch nicht oder so richtig energetisch, wie das vielleicht sein könnte. Vielleicht so grau. So grau wie Hamburger Wetter, das ist ein bisschen unfair, die letzte Woche hatte ja immer mal wieder so ein bisschen Sonne oder zumindest Schnee, beides hat Schönheit an sich, aber insgesamt ist doch viel Grauheit. Und so dieses Graue, dieses Durchhängende erlebe ich immer wieder in meinem Alltag auch. Und die Geschichte, die wir heute gehört haben, hat ja damit quasi so gar nichts zu tun. Auf dem Berg irgend so eine abgespacede spirituelle Erfahrung zu machen, ist ziemlich weit weg von unserem Alltag. Aber ich glaube, in diesem Text, in dieser Geschichte, in diesem Ereignis steckt ganz viel, gerade für unseren Alltag, gerade für das Abhängen oder für das graue Wetter in uns. Wir haben die Geschichte eben gehört, und es ist eine bisschen verrückte Geschichte. Sie wird häufig die Verklärung von Jesus genannt. Verklärung heißt sowas wie Darstellung auf eine schönere oder bessere Weise oder eben auch Veränderung in diese schönere oder bessere Weise, wie das hier ist. Und die Geschichte ist echt ungewöhnlich. Also wenn du zum ersten Mal hier bist, diese Geschichte gehört hast und gedacht hast, was für einen abgefahrenen Kram lesen die hier eigentlich in ihrer Gemeinde, dann kann ich dich beruhigen, dass mit dieser Geschichte geht es zumindest auch mir und anderen Christen so, dass es erschließt sich jetzt nicht so sofort, was was soll das? Was bedeutet das überhaupt? Und macht es dann nicht besser, dass da irgendwie so Mose und Elia auftauchen, die schon Jahrhunderte tot sind und dann irgendwie mit auf diesem Berg da stehen? Also irgendwie skurrile Geschichte. Aber worum geht's hier eigentlich? Und um das rauszufinden, steigen wir als erstes mal ein in die Perspektive der Jünger. Diese drei Leute, die da mit auf dem Berg stehen. Jesus hatte so einen Kreis an so 12 von Schülern, die er irgendwie mit sich mitgenommen hat, wenn er durch die Gegend gelaufen ist. Und die hatten in den letzten Monaten krasse Sachen erlebt. Da waren irgendwie Heilungen dabei. Jesus hatte krasse Dinge getan. Er hatte einem Sturm befohlen, dass er aufhören sollte, und dann war es ruhig. Also sie waren wirklich, die haben nicht Alltag gelebt. Die haben kein graues Hamburg-Wetter erlebt, sondern waren eigentlich gefüllt von erstaunlichen Dingen. Und kamen immer mehr so zu dieser Erkenntnis, boah, mit dem wir da unterwegs sind, der ist nicht normal. Der ist irgendwie besonders. Und dann schnappt sich Jesus, drei von denen, Petrus, Johannes und Jakobus, und geht mit ihnen auf diesen Berg, um zu beten. Und da passiert etwas noch viel Ungewöhnliches. Eine geistliche Erfahrung, ein Höhepunkt, mit dem sie so nicht hätten rechnen können, der sie völlig überwältigt hat. Aber sie hätten ihn fast verpennt. Sie hätten ihn fast völlig verpasst. Und das finde ich so sympathisch. Jesus redet da mit Mose und Elia, glänzt irgendwie heilig, herrlich, göttlich, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Und da pennen so drei Jünger und kriegen das alles nicht mit und haben Glück, dass sie noch früh genug aufwachen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich kann das nachvollziehen. Also mit Jesus zu beten muss bestimmt echt cool gewesen sein. Aber je nachdem, wie lange das gedauert hat, ist vielleicht auch verständlich, dass man beim Beten dann doch mal wegnickt oder so oder die Gedanken abschweifen und dann ist man ganz woanders. Da hilft übrigens laut beten, weil dann hat man noch so ein bisschen was einen noch mehr bei der Sache denkt, als nur so zu denken, und dann hören die Gedanken auf und irgendwann kommt der Schlaf. Aber darum geht es ja eigentlich in diesem Text gar nicht. Also die Jünger wachen auf, und vorher war da irgendwie nur Jesus am Beten, und jetzt wachen sie auf und auf einmal sind da drei Leute. Zwei von denen sollten schon längst tot sein. Und einer von ihnen ist irgendwie ganz verwandelt. Er ist irgendwie Jesus, sie können erkennen, dass es Jesus ist, und gleichzeitig ist er so ganz anders. Leuchtet irgendwie oder so, himmlischer Glanz steht da, was auch immer das dann genau bedeutet. Was auch immer das war, es hat Petrus dazu geführt zu sagen, boah, hier ist es richtig gut. Hier ist es richtig gut. Lass uns hier bleiben. Ey, wir bauen euch Hütten, wir bleiben hier. Weil das, was wir gerade hier erleben, das ist nicht normal, aber es ist so gut, dass ich das nicht loslassen möchte. Ich möchte hier bleiben. Lasst uns diesen Moment verlängern. Und diese Aussage von Petrus wird umso logischer, umso mehr man sich anschaut, was so danach passiert. Denn dieser besondere Moment, dieser geistliche Höhepunkt, dieses Highlight, was sie da erleben, das wird auch wieder vorbeigehen. Und dann, da steht, sie schweigen, sie gehen diesen Berg runter. Und dann begegnen sie zuerst mal den anderen Schülern. Die hatten es gerade nicht hinbekommen, eine Aufgabe zu machen, die Jesus ihnen gegeben hatte. Und Jesus ist enttäuscht. Er sagt, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Wie lange muss ich das noch erleben? Okay, erstmal nicht so eine coole Erfahrung, eben noch Herrlichkeit, Göttlichkeit, irgendwas Abgedrehtes, und jetzt hier die Enttäuschung. Und dann geht das weiter. Als nächstes redet Jesus darüber mit seinen Schülern, dass er bald sterben muss. Das geht aber irgendwie über deren Köpfe hinweg, und ihre Reaktion ist folgendermaßen: Sie begriffen es nicht, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Also irgendwie nicht verstanden, was er wollte, aber so richtig nachfragen wollten sie auch nicht. Wer weiß, was dabei rumkommt. Und es ist ja auch peinlich, jetzt zu fragen, wenn jemand gesagt hat, er stirbt, und man will das gar nicht. Und danach kriegen sich die Schüler in die Wolle darüber, wer der Größte im Himmelreich ist oder auf Erden, und diskutieren das so aus. Und Jesus demütigt sie und stellt so ein Kind in ihre Mitte und sagt, ey, werdet wie das Kind. Sonst ist Ende für euch. Es geht nicht darum, wer groß ist. Und dann versucht Johannes, der ja mit auf diesem Berg war, Bonuspunkte bei Jesus zu sammeln, indem er so ein
anderen Leuten, die in Jesu Namen irgendwie Heilungen bewirkt haben, Wunder gemacht haben, und er versucht, die aufzuhalten und sagt, ey Jesus, ne, wir haben die aufgehalten, weil die sind ja gar nicht mit uns unterwegs. Aber Jesus sieht es anders, und dann kriegt er erstmal, ja toll, das war jetzt nicht, lass sie in Ruhe, Johannes, die dürfen machen, wieder verhauen. Und kurz danach kommt Jesus in so ein samaritanisches Dorf, die Leute wollen ihn da nicht sehen, lehnen ihn ab, wollen ihn nicht da haben. Er sagt, ey, bleib uns bloß fern. Und Johannes und Jakobus, die mitbekommen haben, ey, das ist der Sohn Gottes, der ist so krass. Und jetzt wird er hier einfach abgelehnt. Die sind richtig sauer und sagen Jesus, ey, Jesus, lass uns Feuer vom Himmel beten, dass diese Stadt zerstört wird. Und Jesus dreht sich nur um und weist sie zurecht, macht sie an, was sie da machen. All das passiert alles noch in Kapitel 9. Das ist das gleiche Kapitel wie die Verklärung. Also nach diesem krassen geistlichen Höhepunkt kommt eigentlich so voll der Absturz. Enttäuschung, Fehler, vorauseilender Gehorsam, der irgendwie völlig übers Ziel hinausschießt, beziehungsweise dran vorbei. Und sie haben nichts Besseres auszudiskutieren, wer der Größte von ihnen ist. Der geistliche Höhepunkt führt nicht unbedingt dazu, dass der Alltag danach genauso aussieht. Genauso wunderschön, genauso toll. Es ist ja nicht mal grau oder so. Es ist fast noch schlimmer als diese Blume, die da auf dem Boden liegt. Die würden sich wahrscheinlich am liebsten mit dem Kopf direkt vergraben in die Tischplatte. Und ich kann da gut mit anknüpfen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich hatte letztes Jahr so ein ähnliches Erlebnis eigentlich. Nicht ganz so krass. Ich war auf der Echt. Die Echt ist von unserem Gemeindeverband so eine Konferenz, wo viele Mitarbeiter zusammenkommen. Und das Thema war Heiliger Geist. Und ich hatte mich vorher damit auseinandergesetzt und ich bin irgendwie auf diese Konferenz gefahren mit auch so einer Sehnsucht nach Gottes Wirken. Und in einer der Veranstaltungen war ich dann da und durfte irgendwie erleben, durfte irgendwas mit Gott erleben. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Mein Körper hat irgendwie darauf reagiert, was mit mir passiert ist. Das war irgendwie schön. Ich habe mich angenommen und wahrgenommen gefühlt. Ich hatte dieses Gebet vorher zu Gott gebetet. Ey, ich möchte dich erleben. Und ich durfte ihn erleben. Und dann bin ich von Bremen zurückgefahren nach Hamburg. Und der Alltag ging los und diese Situation war irgendwie wieder weg. Und alles war irgendwie eher wieder normal. Auch diese Sehnsucht, die ich vorher mal hatte und das, was mich so ins Gebet und zu Gott getrieben hat, war auf einmal wieder verschwunden, weil wie war das jetzt so ein bisschen wie erledigt? Und dann habe ich mich gefragt, ey, war das jetzt wirklich was Besonderes? Habe ich mir da nicht irgendwas eingebildet oder so? Und ich habe gar nicht mehr gecheckt, was sollte dieser geistliche Höhepunkt? Was bringt der mir jetzt noch? Jetzt ist alles wieder grau, jetzt ist alles wieder normal und irgendwie hat sich mein Gebetsleben oder meine Beziehung zu Jesus nicht verbessert. Es fühlt sich eher so an, als hätte sie sich verschlechtert. Und dann fragt man sich, was ist dieses Erlebnis eigentlich wert? Habe ich vielleicht diese besondere Zuwendung, die ich bekommen habe, verspielt, ungenutzt verspielt? Ist sie so an mir vorbeigeschossen? Und da ist ja schon mal gut zu hören, dass ich nicht der Erste in der Weltgeschichte war, dem es so ging, sondern dass die Jünger, die noch ein viel krasseres, noch was viel Heftiges erlebt haben, dass es denen sehr ähnlich ging. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Vielleicht war es auch ein besonderes geistliches Erlebnis, vielleicht aber auch nicht unbedingt was Geistliches, einfach eine Freizeit, wo man richtig gut Gemeinschaft mit Leuten hatte. Man kommt richtig euphorisiert so nach so einer Woche mit viel Gemeinschaft, vielleicht war es die letzte Gemeindefreizeit für dich. Und dann ist man zu Hause, alle arbeiten wieder, man ist nicht mehr mit 50, 60, 100, 200 coolen Leuten unterwegs und der Alltag ist wieder so ganz normal und lebt vor sich hin. Das Freizeitloch kommt danach. Oder du hast lange Zeit auf einen Sporterfolg hingearbeitet, hast viel dafür trainiert, hattest das im Blick, machst diesen Wettbewerb oder den Lauf oder was auch immer mit, kriegst es hin, hast dieses Erfolgserlebnis und dann? Dann ist es irgendwie vorbei, die Situation geht und es ist wieder alles ganz normal. Was soll das? Was sollen wir damit anfangen zwischen diesen Höhepunkten und Highlights unseres Lebens und den viel längeren Phasen des Aushaltens, des Grauen, des Normalen, des Alltäglichen? Sollen wir das einfach so hinnehmen? Ist das so der Gang des Lebens halt? Nach den guten Zeiten kommen auch schlechte Zeiten und so weiter. Deal with it. So. Muss man jetzt warten bis zum nächsten Lichtblick und dann wird es wieder kurz cool und dann muss man halt wieder warten. Das Leben ist eben kein Ponyhof oder so weiter, kein Zuckerschlecken. Ich weiß nicht, welche Lebensweisheit euch da weiterhilft. Aber ich glaube, dieser Text gibt uns eine bessere Perspektive für diese Zeiten zwischen den Highlights oder nach den Highlights oder vor den Highlights, wie auch immer. Und um genau zu sein, denke ich, sind das drei Perspektiven. Um die erste zu erkennen, gucken wir noch einmal auf diese Situation. Aber jetzt schauen wir uns an, was Jesus da tut, was das mit Jesus zu tun hat. Also, für Jesus hat dieses Ereignis ja eigentlich noch eine viel krassere Wirkung. Er ist nicht nur derjenige, der das beobachtet, was da passiert, sondern er ist mittendrin. Er ist derjenige, der verwandelt wird. Er ist der, der irgendwie so göttlich dargestellt wird auf einmal und völlig anders ist. Aber ganz im Gegenteil zu Petrus und Johannes und Jakobus bleibt er nicht in diesem Moment. Er ist nicht derjenige, der vorschlägt, ey, lass uns hier Hütten bauen. Sondern mit Mose und Elia, diesen beiden Leuten aus der Geschichte Israels, steht er da und redet über sein Ende. Also er redet über seinen Tod, das, was er tun würde, was ihm passieren würde in Jerusalem. Also in diesem allerherrlichsten Moment redet er über Leiden. Warum das denn? Und er redet über diesen Tod am Kreuz. Er macht all das mit, er plant das in dieser Herrlichkeit. Er plant seinen Tod, weil er diese drei Schnarchmützen, die daneben ihm pennen und das alles nicht mitkriegen und dann, wenn sie aufwachen, unbedingt da bleiben wollen, weil er die liebt. Weil er die richtig gerne hat. Egal wie viel Müll die danach bauen, egal wie viel sie nicht verstehen von dem, was er sagt, egal wie oft sie falsch liegen mit ihrer Einschätzung, wo sie vielleicht auch enttäuschend sind, Jesus liebt sie. Und deswegen plant er in absoluter Herrlichkeit das Hässlichste, was man sich vorstellen kann. Einen Tod am Kreuz. Und dass er sie liebt und dass er das deswegen macht, das kommt indirekt auch in diesem Text vor. Denn wenn es da in der deutschen Übersetzung steht, dass Jesus von seinem Ende redete oder dass er mit ihnen das, sein Ende besprochen hat, dann steht da im Griechischen eigentlich das Wort Exodus. Und Exodus, das war der Begriff, vielleicht kennen es manche auch von ihrer Bibel, so heißt nämlich das zweite Buch Mose, ist der alternative Name. Das war der Auszug aus Ägypten. Das war also dieses Ereignis, wo Gott sich so eine Sippschaft genommen hat, die irgendwo in der Sklaverei, in der Gefangenschaft war. Und er hatte Mose gebraucht, der übrigens ja auch da auf diesem Berg wieder stand, und hatte Mose gebraucht, um sie aus der Gefangenschaft rauszuführen und sie zu einem neuen Volk zu machen, zu Gottes Volk. Und das heißt, wenn Jesus jetzt hier über seinen Exodus redet, wenn er über seinen Tod redet, dann geht es genau wieder auch um das Rausretten aus Gefangenschaft und das Erstellen eines neuen Gottesvolkes. Doch jetzt ist nicht Mose derjenige, der das neue Gottesvolk bildet, sondern Jesus durch seinen Tod. Und die Gefangenschaft ist nicht mehr irgendwie so eine Fremdherrschaft in Ägypten oder so. Dabei hätte das ganz gut gepasst, weil die waren ja zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gelebt hat, unter Fremdherrschaft der Römer. Nein, es ging um eine viel tiefer greifende Gefangenschaft. Um die Gefangenschaft aus Schuld und Sünde. Aus dem, was schlecht läuft im Leben. Aus den Fehlern, die seine Jünger danach machen würden. Dieses nicht anders können, als immer wieder daneben zu tappen, als immer wieder irgendwie ins Dunkle zu fallen. Aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Fremdherrschaft befreit der Tod von Jesus. Es ist dieser neue Auszug, dieser neue Exodus, das Ende, was er bespricht, wo er ein neues Gottesvolk zusammenführt. Also Jesus, in dem Moment größter Herrlichkeit, in dem er selbst sich verwandelt in etwas Gottgleiches, redet darüber, dass er sterben wird, damit andere Freiheit haben können. Er verlässt diese wunderschöne, herrliche Anhöhe, wo er ist, um auf einer anderen Anhöhe sein Leben zu geben, am Kreuz. Das ist die erste Perspektive. Jesus verlässt Herrlichkeit, weil er uns nicht in Grauheit zurücklassen möchte. Und er geht nicht nur in was Graues, in was Unschönes, in so eine Blume, die so halb am Fallen ist, sondern er geht in das Hässlichste, ins Schwarze hinein, damit du frei bist, damit du das nicht erleben musst. Zweite Perspektive, die Nachfolge. Als Jesus mit seinen Jüngern da oben auf dem Berg steht, passiert ja dann noch etwas. Als die Jünger schon wach sind, kommt auf einmal diese Stimme von Gott und sagt und spricht dann da und sie sagt: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Also Gott wendet sich an die Jünger und sagt ihnen: Das ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Das ist ganz schön, Gott gibt ja eigentlich den Jüngern direkt schon mit, was sie jetzt mit dieser Situation anfangen sollen. Was ist der Schlüssel, um zu verstehen, was hier gerade passiert? Sagt ihnen: Ihr seht Jesus in all seiner Herrlichkeit, das ist, weil er mein Sohn ist. Und was heißt das für euch, was ist die Konsequenz? Ihr sollt auf ihn hören. Also, was sollen wir da hören? Gucken wir einmal ein paar Verse zurück, das letzte, was Jesus davor zu seinen Jüngern gesagt hat. Und wir wissen sehr gut, auf was wir da hören können. Er hatte ihn nämlich ganz kurz vorher seinen Schülern da versammelt und sagte dann zu ihnen in Lukas 9, Vers 23: Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hierin liegt die zweite Perspektive. Jesus lädt uns ein in ein Leben in seiner Nachfolge. In der Nachfolge dieses herrlichen Sohnes Gottes, der alles für uns gibt. Aber Nachfolge heißt hier eben nicht Hütten bauen auf dem Berg in der Herrlichkeit Gottes, sondern sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Der Alltag mit dem, was schwer ist, in den ruft uns Jesus in die Nachfolge. Nicht in irgendwelche Luftschlösser oder irgendwas völlig Abgedrehtes, was da passieren wird, sondern in unseren Alltag hinein. Er ist nicht gekommen, damit wir Tag für Tag, Sekunde für Sekunde ein geistliches Highlight nach dem anderen erleben und quasi nur noch da sitzen, sondern er ruft uns ins Trübe hinein. Warum? Um genau dort das zu tun, was er getan hat. Sich in Liebe hinzugeben für die Menschen um uns herum. Im Grauen baut Gott sein Volk mit uns. Ein Volk, das nicht in so einem glückseligen Zustand verbringt, sondern in einer Welt, die nicht immer toll ist, wo Leid und Tod auch dazugehören. In diese Nachfolge ruft uns Jesus. Und das, warum hilft uns das? Weil es uns zeigt, ey, das, was wir erleben, das ist nicht irgendwie, weil wir irgendwas grundlegend falsch machen. Das ist nicht, weil wir irgendwie da defizitär unterwegs sind und wenn wir Jesus nur mehr kennen würden, dann würden wir nur noch auf dieser Highlight-Welle leben, nur noch auf den Freizeithochs, da wo wir auf Konferenzen Jesus erleben, das ist dann unser Dauerzustand und da müssen wir unbedingt hinkommen. Sondern es zeigt uns, nee, auch im Trüben sind wir in der Nachfolge. Du bist nicht falsch da, wo du gerade stehst, auch wenn es dir eher wie diese Blumen geht, die runterhängt. Und weil es uns die Chance gibt, darin unsere Nachfolge wahrzunehmen, andere Menschen zu lieben. Letzte Perspektive. Die Herrlichkeit. Denn das, was die Jünger, diese drei Jünger da sehen dürfen, was auf diesem Berg passiert, irgendwie diese Verwandlung von Jesus in so einen herrlichen, gottgleichen Menschen, man kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall das, was Petrus dazu veranlassen sagt: Hier ist es so gut, lass uns bloß hier bleiben. Diese Herrlichkeit wartet auch auf uns. In Matthäus 13, Vers 43 redet Jesus vom Ende der Zeit. Und er zeigt uns, was dort auf sein Volk wartet, also auf uns. Er sagt, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Und in Philipper 3, Vers 21 schreibt Paulus einen Brief an eine andere Gemeinde, und zwar in Philippa, in Philippi. Und da schreibt er was Ähnliches. Er beschreibt die gleiche Zeit quasi und sagt, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Also wir werden leuchten wie die Sonne, wir werden gleich sein wie Jesus. In die gleiche Herrlichkeit ruft er uns auch. Das, was Petrus dazu veranlasst, zu sagen, hier ist es so gut, werden wir nicht nur beobachten, das werden wir selbst sein. Das werden wir selbst erleben dürfen. Wir dürfen so herrlich dastehen, wie Jesus dasteht. Das ist sein Versprechen an uns. Und es wird wunderschön und wundersam zugleich. Dann gibt es kein Grau mehr, kein Aushalten. Dann strahlen wir wirklich. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt Highlights erleben und dann wieder zurück in unseren Alltag gehen, müssen wir nicht diese Highlights hinterfragen und sagen, was soll das alles, sondern wir dürfen sie wertschätzen und uns nach ihnen ausstrecken, denn sie geben uns einen Vorgeschmack auf das, was da auf uns wartet am Ende. Sie teasern uns so an, sie machen uns den Mund wässrig darauf, was Jesus am Ende der Zeiten für uns geplant hat. Dieser Vorgeschmack, dieses hier ist es gut, hier will ich bleiben, den werden wir erleben. Darin ruft uns Jesus. Und dieser Vorgeschmack hilft uns dann, da wo es mal grau ist, da wo es schwer ist, da wo wir Fehler machen und wo wir es brauchen, dass Jesus tatsächlich für uns gestorben ist, damit wir frei werden von dem, was uns schuldig und gefangen hält. Darin dürfen wir selber reingehen und hoffen auf das, was am Ende gut wird. Wir wollen gemeinsam jetzt diese Herrlichkeit Gottes anpreisen. Wir wollen ihm sagen, wie groß und herrlich er ist und unsere Hoffnung ausdrücken, dass wir dort auch landen werden. Das machen wir, indem wir Lieder singen, indem wir Gott zusingen, wer er ist, auch dann, wenn es bei uns grau ist, auch dann, wenn unsere Blume auf dem Boden hängt. Und zum Start in diese Lobpreiszeit möchte ich Gott einladen und dafür beten. Jesus, danke, dass du Gottes Sohn bist, dass du in Herrlichkeit auf diesem Berg standest und nicht gesagt hast, hier bleibe ich, sondern den harten Weg ans Kreuz gewählt hast, weil du für uns bist, weil du uns mochtest, weil du uns willst und liebst, egal wie viel wir verhauen. Und dafür wollen wir dich preisen, wollen dir die Ehre geben, wollen dich einladen, dass du in diesen Raum kommst und ja, wir dich wie ein bisschen was von einem kleinen Hügel an Highlight, an Höhepunkt erleben dürfen. Ein Vorgeschmack auf das, was du für uns bereithältst. Und dass du uns darin ausrüstest für die Zeiten, die auch nicht so einfach sind. In all dem gehört dir das Lob, denn du bist groß und herrlich und du hast alles gegeben für uns. Danke.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.